Melkorbanen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die zwei Türme von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und ihr habt es vielleicht alle nicht mitbekommen, weil wir fleißig vorproduziert haben, aber er ist zurück vom Mordor-Spa. Grüß dich, Torben! Ja, du hörst dich fertig an, Torben.
Ja, die Hinfahrt war schon nicht so gut. Die Rückfahrt waren wir sogar pünktlich mit 20 Minuten Verspätung da.
Und das ist ja wirklich gut für die Deutsche Bahn. Das ist ein toller Schnitt.
Ja. Und bei der Hinfahrt hatte ich über 2,5 Stunden Verspätung, aber egal. Und ich habe eine Theorie. Seit ich im Zug saß und gefahren bin, lauter Anschlusszüge anderer Leute verpasst, warum mein Zug immer voller und immer voller und immer voller wurde. Die Leute immer garstiger und garstiger und garstiger. Die Kinder immer schreien da und die Kinderwagen, die Durchgänge blockiert haben, habe ich eine Erkenntnis gewonnen. Eine allumfassende Erkenntnis.
Jetzt und sind zwar, wir gespannt.
Wenn die Bahn pünktlich wäre, könnte dies den Weltuntergang bedeuten.
Wieso denn das?
Stell dir mal vor, die Bahn, also hinter mir saß eine Frau, eine ältere Dame, die hat diese nette Bahncard 100 und fährt, seit sie in Rente ist, also seit 2,5 Jahren, durch die Gegend. Und sie hat gesagt, von all ihren Fahrten, die sie gemacht hat, ist nie ein Zug pünktlich gewesen oder pünktlich angekommen.
Okay.
Und das ist ein elementares Ding der Welt, wie ich mittlerweile denke, denn wenn wirklich ein Zug mal pünktlich abfahren würde oder ankommen würde, vielmehr, abfahren tun sie meistens pünktlich, ankommen nur nicht, dann könnte das wirklich den Weltuntergang bedeuten, denn dadurch hätten wir ein zeitliches Paradoxon geschaffen, welches, da die Zeit nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, den Weltuntergang herbeiführen könnte.
Du meinst, es ist ein elementar physikalisches Grundgesetz, dass die Deutsche Bahn zu spät kommen muss. Das heißt, das ist da gibt es ja diese Theorie, dass ja das ganze Universum mathematisch berechenbar wäre. Und das heißt, es ist schon vom Beginn des Urknalls aus mathematische Gewissheit, dass die Deutsche Bahn immer zu spät kommt. Das ist so eine Art Bug, der sich da in diesem...
Nein, erst seit ihrer Erfindung ist das so. Weil bevor es erfunden ist, kann es ja nicht schon drin sein.
Du meinst quasi, dass die Bahn, dass die Deutsche Bahn mehr oder weniger darauf
es ist ein Naturgesetz, dass sie zu spät
ist,
kommen
zu spät kommen
genau,
zu müssen.
Genau, egal wie sehr man sich bemüht, sie kommt zu spät.
Ja, wobei, als wir nach Deutschland gefahren sind, habe ich ja eigentlich mitbekommen, wir sind da gesessen und haben so unsere Witze gemacht, weil wir das nicht gewohnt sind, dass die Bahn zu spät kommt. Und da saß ja auch so eine schon etwas betagtere deutsche Dame drin, die das so locker genommen hat und ja nur ganz trocken gesagt hat, ihr seid nicht von hier, ne?
Nee, ja. Von dort waren wir nicht. Ja, ich bin ja auch Geldern aus dem Bahnhof, aus dem Zug gestolpert, haben mich auf den Boden geschmissen und haben meinen Ring, den ich immer als Zug genommen habe, gerufen, hier ist der Ring, wo ist der Berg? Und der alte Mann neben mir, na, also einen Berg gibt's hier nicht, hier ist alles flach.
Da war alles flach, das ist wahr. Einen Berg hat man wirklich vergeblich gesucht, dafür gab es viele Windräder.
Ja, Windräder gab es einige, ja. Ja, der Mann war cool. Also, auch wenn er es nicht wusste, wie cool er war, aber ich fand er so geil. Also der hat mir den Tag gerettet.
Oh, ich fand diese deutsche Gelassenheit, dieses Warten einfach hinzunehmen, faszinierend, muss ich dazu sagen.
Aber ich fand den Zugführer sehr nett, dass er die ganze Zeit über Infos gegeben hat, wie es jetzt gerade weitergeht und so weiter.
Ja, das würde man in Österreich nicht erleben.
Und als er dann an mir vorbeirannte, habe ich ja gerufen, ich glaube an Sie. Und er rief zurück beim Vorbeirennen und beim Weiterrennen, ich glaube auch an dich.
Ja, der ist da so richtig durchgesprintet. Das war ein Dauerlauf.
Der war gut.
Wobei man kann der Deutschen Bahn nicht Unpünktlichkeit unterstellen, denn beim Streiken sind sie auch immer pünktlich. Also die fangen pünktlich
mit Streik
an. Ja, aber
das ist ja nicht die Bahn
selber.
Und das sind ja die Mitarbeiter, die streiken, nicht die Bahn.
Ach so, und du meinst, das ist was anderes. Die Mitarbeiter sind schon pünktlich, aber die Bahnen nicht.
Ja.
Okay.
Es gibt, wie bei uns, als ich in Stuttgart war, dort eine nette Bombenwarnung, wo keiner aus den Zügen ein- und aussteigen durfte und der Zugführer nicht aus dem Aufenthaltsraum gelassen wurde und somit konnten wir nicht weiterfahren.
Das ist ein Riesenhaufen Scheiße.
Ja, gebe ich dir recht. Ja, jedenfalls.
Und daher diese These.
Ich habe ja Gott sei Dank den Rest der Woche Urlaub. Zeitpunkt der Aufnahme ist ja der 1. November. Das heißt, ihr bekommt am 2. November, ist ja Tag dieser heutigen Folge.
Also morgen.
Also ja, morgen von heute an, vom Zeitpunkt der Aufnahme aus gesehen. Also wir sind sehr up to date, muss man sagen. Ich bin froh, dass wir das tatsächlich noch über die Bühne gebracht haben, weil es ist ja doch arschknapp geworden. Ich hatte ja schon Angst, dass du es gar nicht mehr rechtzeitig nach Wien schaffst.
Ich hatte zwischenzeitlich auch Befürchtungen, dass ich nicht am Montagabend ankommen würde, sondern am Dienstagmorgen.
Ja, das hätte durchaus sein können.
Hätte ich nämlich meinen Zug in München verpasst, das war der letzte Zug für den Tag, dann hätte ich dort irgendwo übernachten müssen.
Das wäre blöd gewesen, ja. Das hätte dir natürlich passieren können.
Aber ich meine, der Start der Bahn war ja schon lustig bei der Fahrt am Montag. Also der Zug sollte eigentlich auf Gleis 7 fahren und ich stand auf Gleis 7 pünktlich 20 Minuten vorher. Also überpünktlich.
So wie es gehört,
also genau in Time.
Deutsche Pünktlichkeit.
So, ja. So, und hab gewartet. Es kam keine Durchsage, aber irgendwann stand dann oben am Schild dran, fährt heute auf Gleis 9. Aber keine Durchsage. Das heißt, einige Leute haben es gesehen, andere nicht. Die blieben stehen. Und ich ging dann runter auf Gleis 9. Beziehungsweise erstmal runter die Treppen und auf der anderen Seite wieder hoch zu Gleis 9. Dann stehe ich auf Gleis 9. Und warte. 3 Minuten, bis der Zug einfährt. Kommt eine Durchsage, heute fährt der Zug auf Gleis 8. Wir wiederholen, auf Gleis 8. Und gleich danach kam die Durchsage, Taschendiebe sind im Bahnhof, achten Sie auf Ihre Wertsachen. Oh. Also alle Leute auf Gleis 8. Da und alle natürlich übereinander gerannt. Die nette alte Dame, die vorher auf Gleis 9 gestanden hat, hat es gerade mit ihrem Rollator runtergeschafft gehabt und rannte dann so schnell sie konnte eben zurück zu Gleis 8. Sie ist auf halber Strecke zu Gleis 8, kommt die Durchsage, nein, ein Irrtum liegt vor, nicht Gleis 8, Gleis 10. Also, alle wieder runter. Die alte Dame dreht sich um, ruft dann, könnten Sie Bescheid sagen, dass Sie auf mich warten? Ich kann nicht mehr. Ich hatte nur gedacht, ja, mach ich. Sagt dem netten Schaffner Bescheid und er sagt, nur wenn Sie nicht pünktlich sind, können wir nichts dran ändern. Wir sind pünktlich. Ja, aber auf dem falschen Gleis. Und bei 4 Mal hin und her rennen.
Ja, da gibt es nichts mehr Näheres dazu zu sagen. Ich glaube, da ist alles gesagt, ja.
Ja. Jedenfalls hat es die Dame doch pünktlich geschafft, denn ein netter Mann war so nett und hat sich mitten reingestellt in diese Türen und hat die Tür nicht zugehen lassen, hat dort gestanden und meint dann, ohne die Frau, fahren wir nicht ab.
Sehr nett. Das ist toll. Das ist sozial.
Ja.
Das ist sozial. Jetzt wissen wir, warum die Bahnen immer zu spät kommen. Die nehmen halt wirklich noch Rücksicht. Finde ich auch ganz gut.
Ja, die Bahn ist wirklich, also da muss ich sagen, sehr kompetent. Also nicht die Bahn selber, sondern die Fahrgäste teilweise. Teilweise auch nicht. Wenn man bedenkt, dass dort die Kinder schrien und wirklich 7 Filme wurden, ich wurde von 7 Filmen beschallt und einer lauter als der andere und ich habe nicht einen Film erkennen können, was es ist, als ich ineinander geraten ist. Wahnsinn. Wieso nehmen die Leute keinen Kopfhörer?
Naja, das ist halt unfreiwilliges Gratis-Entertainment.
Wahrscheinlich. Aber es war eine sehr lustige Fahrt.
Mal eine andere Frage. Was trägst du denn heute für ein T-Shirt?
Oh, was habe ich für ein T-Shirt? Manuel, du darfst es berichten.
Er trägt einen Ring und darunter steht One Ring to Rule Them All. Also das trug ich bei meiner Hochzeit, das Shirt.
Nein.
Was hast du noch?
Hast du nicht getragen. Bei deiner Hochzeit trug das Shirt Erzfeind.
Das war aber auch der Junggesellenabend.
Trugst ja, das trug das auch, ja. Aber auch bei deiner Hochzeit habe ich es angehabt.
Ja, aber erst danach. Ja. Ich kann mich noch erinnern.
Ja. Ja. Irgendwann, als das Essen vorbei war und die offiziellen Sachen vorbei waren, habe ich mich ausgezogen und habe das T-Shirt Erzfeind angezogen.
Das war ein richtiger Eyecatcher dann. Ja. Die Leute haben sich schon gefragt, was ist denn das für ein komischer Vogel?
Ja.
Nun.
Der nicht mal Flügel hat. Aber Prost, Manuel.
Prost, ja, wir haben hier Cider. Also Prost. Mordormilch, prickelt länger als es brennt. Wir sind mittlerweile bei Minute Nummer 22. In der letzten Minute haben wir ja noch über Isengard geredet. Da sind wir auch nach wie vor. Und die Minute beginnt bei diesem, erinnerst du dich noch an diesen jammernden Ork, so dieser, aber mein Herr, es sind zu viele. Bis dahin können nicht alle bewaffnet sein. Dazu haben wir nicht die Mittel.
Ja. Der ist so ein Zauberer, der Vollpfosten.
Der Zauberer, also dass die Orks noch keine Gewerkschaft gründen, ist eigentlich eh eine Sauerei,
muss man dazu sagen. Können sie nicht.
Dürfen sie nicht.
Nein, sie können nicht.
Warum nicht? Sind die nicht genetisch darauf programmiert?
Nein, sie können nicht schreiben, um die Satzung dieser Gewerkschaft zu schreiben.
Das ist clever. Ja, einfach
das,
den
das
Leuten
haben sie einfach gut gemacht,
kein Lesen und Schreiben beibringen, damit sie gar keine Gewerkschaft gründen können. Ja, da hat Saruman schon vorgeplant.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei, da ist ja Saruman eigentlich auch gleich ziemlich effektiv, weil er dann gleich so darauf sagt, so, bau deinen Damm, staut den Fluss, heiz die Öfen, Tag und Nacht. Also anstelle, dass er irgendwie Verständnis zeigen würde, ja, kommt er so nach dem Motto, wer nicht arbeiten will, der arbeitet doppelt. Das ist
und dreifach.
Und dreifach. Und der jammernde Ork-Kommandant sagt dann noch, uns fehlt Brennstoff, zu viele Öfen zu heizen. Also der und hat noch den Überblick.
Uns auch.
Der hat noch den Überblick so ein bisschen. Ne?
Ja, also ich glaube, das können sie, ich glaube, rechnen und klar denken können sie bis zu einem gewissen Grad. Vor allem, wenn es wirtschaftlich für sie sinnvoll ist. Aber wenn es dann darum geht, zu schreiben und zu lesen und so weiter, das können sie nicht mehr.
Ja, ich meine, dieser Ork, der ist zumindest jemand, der erkennt die offensichtlichen Mängel, zu wenig Arbeitskräfte, zu viel Arbeit. Aber Saruman ist das wurscht. Also das ist so ein typischer Industrieboss, wie man ihn kennt, als die Industrialisierung gerade angefangen hat und es noch keine Gewerkschaften gab. Ja. Gewerkschaften kamen ja erst mit der Erfindung der Industrialisierung so langsam so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwann mal so um den Dreh herum. Ja, also,
ja, aber ja. Und bedenke, ne? Was sagst du eigentlich dazu, dass es heute hier zu essen Ofenknödel und Linsen mit Speck und Würstchen gibt? Hätte das den Orks geschmeckt?
Ich glaube, sie
Linsen,
hätten,
du bist auch Kartoffeln.
Ich glaube, sie hätten die Linsen und die Kartoffeln aussondiert und nur den Speck gegessen.
Und was hätten sie mit den Ofenknödeln gemacht?
Die hätten sie auf Katapulten geschnallt und Eindringlinge damit abgeschossen.
Okay, und was hätten sie mit den Würstchen gemacht?
Die hätten sie gegessen.
Also Speck und Würstchen gegessen?
Ja, die hätten Speck und Würstchen hätten sie gegessen, aber der Rest, das ist Beilage, das schmeckt nicht. Also
dann zur nächsten Frage, die mir schon brennend auf der Seele liegt, seit Monaten schon, die ich schon immer mal stellen wollte. Also diese Frage ist wirklich eine elementare Frage.
Jetzt kommt's.
Können Orks Veganer werden? Oder ist es genetisch so gerichtet, dass sie es nicht können?
Sie essen Brot. Also was das auch immer für ein Brot ist. Aber ich halte es für möglich, dass sie aus der Not heraus zumindest mal darüber diskutieren. Dann wird einer von denen abgeschlachtet und dann heißt es wieder, ab sofort gibt es wieder Fleisch auf dem Speiseplan.
Wahrscheinlich.
Ja. Also wir kennen das ja eigentlich eher aus dem Film.
Ja.
Zurück zum Film. Saruman blickt dann ja auch so richtig schön geradeaus in die Ferne und überlegt gerade so eine halbe Sekunde überlegt er. Also der braucht nicht lang nachdenken und sagt dann so, der Wald von Fangorn liegt vor unserer Tür. Und wir sehen ihn dann auch so von seinem Point of View, sehen wir den Methedras, den Berg und dahinter eben schon den Saum des Fangorn-Waldes, über den wir übrigens nicht in dieser Folge reden werden, aber später dann kommt er noch. Und er sagt gleich ganz klar so, brenn die nieder.
Und der Ork hinter ihm sagt, ja, herrlich.
Ja, also mit anderen Worten, er akzeptiert die Situation, ne, und sagt dann auch so,
ja, mehr aber, Arbeit, immer her damit.
Ja,
also das ist wirklich Arbeitssklave durch und durch.
Ja, also das scheut er nicht, ja?
Nein, wirklich nicht.
Ja, nun ja. Ja, und dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sehen dann im Inneren des Orthanc steht Saruman und vor ihm steht so
ein... Nein, der sitzt.
Er sitzt, ja. Und
auf seinem Thron.
Da steht jemand mit einer langen Tolle. Wir sehen nur so die Tolle von hinten, von so einem Typen in, abgerissener Kleidung. Nicht sonderlich feierliche Kleidung.
Ja. Nicht so wirklich.
Und dieser unbekannte jemand sagt, wir kämpfen für euch. Und Saruman sagt gleich daraufhin, ganz einfach trocken,
schwöre.
Also nicht, dass er irgendwie sagt, ja, können wir das vielleicht vertraglich irgendwie besiegeln? Nee, das
oder gleich, können wir es beim Bier besprechen?
Ja, nee, Bier gibt es nicht.
Beim Händedruck.
Der kriegt gar nichts. Also der steht einfach da, der Typ. Und wir sehen dann, wie der so ein Messer zieht, einen Dolch.
Das ist eigentlich gar kein Dolch, das ist eigentlich eher eine Art Schlachterbeil, würde ich fast schon sagen, so wie es aussieht.
Es sieht sehr stumpf aus, es sieht auch nicht sonderlich gepflegt aus. Ja?
Nein, es sieht ziemlich groß aus und ziemlich unförmig und ja.
Und schneidet sich richtig fest tief quer über die Handfläche drüber.
Was ich immer bei Kämpfern ziemlich sinnfrei finde, weil die dann erstmal die Waffe nicht so gut halten können. Und wenn es aufreißt, dann haben sie das Blut dran und die Waffe fliegt vielleicht beim Kampf davon.
Ja, nee.
Sinnfrei.
Ich meine, nicht, dass mir... Und Saruman, der bleckt schon so die Zähne. Also,
er ist erwartungsvoll richtig glücklich und zufrieden.
Der bleckt so die Zähne so, oh, das muss wehtun. Also er inhaliert förmlich, er ergötzt sich so am Schmerz, den dieser Häuptling, der sich da gerade so anritzt, mehr oder weniger, der fängt das richtig auf, der geilt sich richtig dran auf, der gute Saruman.
Ja, ich glaube, er geilt sich an dem Schwur auf, statt an dem Schmerz.
Nee, ich finde das aber sowieso...
Weil das jetzt alles seine Leute sind, seine.
Aus einem anderen Grund finde ich das ein bisschen bedenklich, weil, ich meine, das ist das Infektionsrisiko in diesem Moment, das ist eigentlich nicht verantwortbar. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Messer, das vorher sterilisiert wurde. Ja, also
nicht, dass ich es jemals in irgendeinem Buch gelesen hätte, dass es so etwas wie Infektionen bei Wunden gibt in Mittelerde.
Die gibt's. Wenn dich ein Nazgul verletzt, dann gibt es schon eine Infektion. Ne?
Das ist was anderes. Das ist ja ein Fluch.
Naja, nur weil es Tolkien nicht geschrieben hat, heißt das nicht, dass es kein Infektionsrisiko gibt.
Moment, das heißt aber auch nicht, dass es das nicht gibt. Oder überhaupt.
Du willst jetzt quasi behaupten, es gibt in Mittelerde keine Bakterien oder keine Viren, die ein Infektionsrisiko...
Vielleicht nicht solche, die dann ins Blut gehen, wenn es aufgeschnitzt ist, vielleicht alles andere.
Ja, aber ich meine...
Aber auch die Pest habe ich doch nicht gelesen.
Doch, eine Pest gibt. Eine Pest hat es gegeben in Mittelerde. Die große Pest von 1673, glaube ich, war das.
Stimmt. Nein, aber die Dings habe ich nicht gelesen. Hier die spanische Grippe habe ich nicht gelesen.
Naja, das ist aber auch nicht die Pest.
Ja. Ja,
die spanische. Ja. Nee, ja. Aber er sieht
und,
ja jetzt
was
auch
ich auch nicht gelesen habe, ist, dass es... also wirklich, ich habe dort noch keinen einzigen Haarflechter gesehen. Und Friseure habe ich auch keine gesehen.
Ja, bei den Dunländern sicher nicht, nee, das sieht man schon.
Nee, aber was ich lustig finde, ist, dass die Zwerge sich trotzdem die Haare flechten.
Ja, die machen das wahrscheinlich den ganzen Tag.
Und ein paar Elben wahrscheinlich auch.
Ja, aber...
Zusätzlich war es vielleicht sogar Mode.
Aber die haben ja immer die Haare so schön glatt und lang, also dass die geflochtene Haare haben. Ja gut, Arwen hat da ab und zu mal eine Nadel drin stecken und so, aber... Nein, aber zurück jetzt dazu.
Aber ich muss immer noch sagen, dass ich Elben mit kurzen Haaren merkwürdig finde.
Ja, man muss sich wirklich dran gewöhnen, aber...
Zum Glück nicht? Gibt es die Serie ja nicht. Die war nur eine Einbildung.
Welche Serie?
Genau.
Aber guck dir doch mal diesen Häuptling an. Er sieht ja jetzt nicht unbedingt gesund aus. Also,
schau dir allein mal seine Zähne an, die da verfault in seinem Mund hängen und fast rausfallen.
Und dann ritzt er sich auch noch mit...
Was muss der für einen Mundgeruch haben?
Das will ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne? Dazu kommt aber dann auch noch der Umstand, dass er sich so anritzt und wenn sich das
entzündet... Er ritzt sich nicht an, er schneidet sich richtig tief rein.
Ja, aber wenn sich das entzündet, mal abgesehen davon, dass das wehtun muss, stell dir vor, der erwischt einen Knochen. Au! Oh, das sieht schon so schmerzhaft aus. Und er sieht jetzt auch nicht unbedingt aus, als würde es ihm gefallen. Aber jetzt stell dir mal vor, das entzündet sich, da muss die Hand abgehackt werden irgendwann mal früher oder später.
Das ist aber ja wieder gut. Dann kann er sich ein Messer gleich fest dran montieren lassen.
Ja, mit dem ritzt er sich ja dann auch noch gut. Er ritzt sich in die linke Hand. Wahrscheinlich führt er dann die Waffe eher mit der rechten Hand. Ob sie Schilde haben, wissen wir jetzt nicht. Ja. Aber er ritzt sich an und krallt dann so die Hand zur Faust zusammen, dass er dieses Blutrinnsal runterrennt. Und dann sagt er noch, auf in den Tod für Saruman. Also der rechnet schon damit, dass er sterben muss, weil er das würde sonst nicht sagen, auf in den Tod. Also,
und ich frage mich immer noch, warum die überhaupt das getan haben für Saruman, weil ich meine im Ernst.
Das erfahren wir dann noch. Das erfahren wir gleich. Aber alleine diese Ansage finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Auf in den Tod, das bedeutet, das impliziert ja eigentlich, das überleben wir eh nicht.
Das wahrscheinlich nicht überleben wird.
Ja.
Und dann wäre es lustig, wenn er der Einzige von seinem Volk ist, der überlebt hat.
Ich habe überlebt, oh nein. Aber ich habe nur noch eine Hand.
Ja. Und mein Messer kann ich auch nicht mehr halten. Was tue ich denn jetzt? Ach, ich stürze mich in den nächsten Fluss.
Wahrscheinlich irgend
sowas.
Nein,
ein Hobbit hat mich rausgefischt. Ich bin unsterblich.
Das ist aber traurig. Irgendwie süß, aber irgendwie traurig.
Ja. Warum wir rausgefischt werden, ist wirklich traurig.
Ja, vor allem, ich meine, das bringt ihm ja dann eigentlich gar nichts, wenn er eh weiß, dass er sterben wird und leistet dann aber noch einen Schwur. Muss man sich fragen, was kriegt er denn dafür? Oder was hat ihm denn bitte Saruman versprochen, dass er das tut?
Ja, ich sag ja, das ist, es gibt, also in meinem Universum gibt es da nichts, was da, also nein.
Also, wirklich nicht, nein. Also ich finde die Szene so ein bisschen merkwürdig eigentlich, ja. Aber wir haben gleich daraufhin einen Szenenwechsel. Wir sehen dann nämlich eine Horde von Dunländern, wie sie so dasteht, nachdem der Schwur schon geleistet wurde, ja, was jetzt wenig Sinn macht, weil das hätte man vorher machen können, die Leute aufhetzen, weil da stellt sich dann Saruman hin und ruft: Die Pferdemenschen stahlen euer Land, euer Volk wurde in die Berge gejagt und lebt nun auf kargem Fels.
Dazu muss ich sagen, die Pferdemenschen sind keine Zentauren.
Nee, das sind die Rohirrim sind damit gemeint. Ja, weil
ich wollte es nur klarstellen.
Und die rufen dann auch gleich darauf hin: Mörder! Also von Mord, also die, nicht, dass die Rohirrim da jetzt wirklich in einem positiven Licht dargestellt werden, aber wir wissen ja auch nicht, was vorgefallen ist. Beziehungsweise wir können es uns denken. Aber Mörder? Sind das Mörder? Nur weil sie jetzt die Dunländer, die jetzt nicht unbedingt den Preis für die Mr. Universes gewinnen würden. Abgesehen davon wirken die jetzt nicht so auf mich, als wären sie schon tot. Oder dergleichen, ja?
Man wird sehen. Vielleicht sind andere von ihrem Volk umgebracht worden, als sie vertrieben wurden, aus ihrem Land in die Berge gejagt. Oder vielleicht sind auch Leute in den Bergen gestorben. Als natürlichen theoretisch vielleicht, aber weil die einfach keinen Grips haben, denken sie, das wäre auch die Schuld von denen.
Naja,
das oder vielleicht ist einer, hat sich einer an einen Baumstamm, den er geschluckt hat, verschluckt.
Nein, das, was Saruman hier macht, das ist Populismus. Das kennen wir ja auch von unserer Politik. Ja,
Propaganda also, pur.
Ja, das ist Propaganda
pur. Propagandamaschine geht los.
Saruman sagt aber auch dann gleich daraufhin: Holt zurück, was man euch gestohlen hat. Brennt alles nieder.
Etwas sinnfrei, wie ich finde, denn wenn man es zurückholen will, brennt man es doch nicht nieder.
Das stimmt ehrlich gesagt, ja. Da fragt man sich dann schon, verbrannte Erde ist jetzt nicht unbedingt ein Nährboden, um sich dort niederzulassen. Ja? Also
naja, es kommt drauf an. Wenn die Bäume dort gut weggebrannt sind, kann man danach das als gutes Ackerland nutzen, wegen dem Dünger.
Das mag sein, aber wenn sie es jetzt, gut, okay, sie salzen den Boden ja nicht. Aber was sollen sie sich denn dann zurückholen, ne, wenn sie eh alles niederbrennen sollen?
Dann können sie, dann ist alles niedergebrannt, alle Bäume und so weiter, stehen sie da, haben nicht mal mein Haus, weil sie auch niedergebrannt haben, nix, und können keine Bäume mehr fällen, weil sie keine Bäume mehr haben, weil sie niedergebrannt haben. Die brennen alles nieder. Wie bescheuert sind die denn? Was haben die? Sag mal, sind denn da alle, die da hat, Grips los? Die Orks können nicht lesen und schreiben.
Die Dunländer hören sich den Scheiß an, die denken irgendwie auch nur, weiß ich nicht. Stimmt, ja, darüber müsste man rein. Na gut, Saruman hat eine Stimme, mit der er Leute einlullen und aufhetzen kann. Aber wenn du ein bisschen Grips hast, weißt du, also so ganz macht das keinen Sinn. Also
ja, und nicht nur das, sondern du musst ja auch bedenken, die sind ein paar 1000 Mann zu Fuß und die anderen sind ein paar hundert Mann zu Pferd.
Dann würden aber die paar hundert Mann zu Pferd wahrscheinlich trotzdem besser davon kommen, weil die sind auch noch gepanzert.
Ja, genau. Das meine ich auch.
Dazu muss man aber auch noch
das
sagen,
das ist einfach nur Kanonenfutter, was da gerade losrennt.
Das ist das zweite Mal und innerhalb dieser einen Minute, wo Saruman sagt, man soll was niederbrennen. Ist der ein Pyromane? Ist der pyromanisch jetzt auch schon gut, ja, das braucht man nicht reden. Wir sehen, dass Isengard ja die ganze Zeit irgendwo ein Feuerchen brennen hat. Ja.
Und außerdem steht er mitten in denen drinnen. Mhm. Und die hantieren dort mit den Äxten und so weiter. Ich meine, wie verstehen diese Leute weiter hinten den überhaupt noch? Ist es nicht so? Also ich meine ja nur, wenn ich das Mikrofon weghalte, versteht ihr mich auch nicht mehr richtig, ne?
Halt das Mikrofon her, ich verstehe dich nicht.
Ja, genau, also, ne? So, das wollte ich dann nur mal verdeutlichen. Wieso steht er nicht auf einem Podest?
Naja, er hat Magie.
Er hat doch auch einen Thron.
Er hat Magie.
In seinem Turm. Er könnte oben auf seinem dämlichen Turm stehen, wo er Gandalf gefangen gehalten hat, dieser Volltrottel, und könnte von dort runter mal: Ihr blöden Säcke, kämpft für mich, ihr Schwanzen, und macht euch fertig. Und gemeinsam werden wir diese Brut verteidigen, verjagen. Und danach brennen wir euch nieder. Oh, das wollte ich gar nicht sagen, verdammt.
Ja. Ja. Nö, ja, er will damit irgendwie vielleicht beweisen, er ist ein Mann des Volkes, deswegen stellt er sich da auch mal zwischen die Leute.
Ach so, völlig sinnlos, denn die interessiert das null.
Ja. Wahrscheinlich hat Saruman mittlerweile auch seinen Geruchssinn verloren, weil das riecht sich ja streng da.
Oder hatte nie welchen.
Das kann auch
Könnte
sein.
Könnte bei der krummen Nase durchaus.
Das mag sein, ja.
Aber wir beurteilen ja keine Leute nach ihrem Aussehen. Oder
nee,
beurteilen
wir sind nicht. Da, wir sind da, nee, aber...
Aber Manuel, mit der Nase, dass du da riechen kannst, ist schon ein Wunder.
Mit meiner Nase?
Ja.
Ja, du, ich bin beeindruckt, ja.
Ja.
Ja, und die Dunländer, die rennen dann ja auch so links und rechts an Saruman vorbei. Und wir hören ihn dann im Off sagen, wir müssen jene beseitigen, die nie gegen uns sind.
Oh ja, und ich finde das schon lustig, wie Saruman dort die anrennenden Wellen teilt, wie Moses das Wasser.
Es ist aber ehrlich gesagt politisch gesehen nicht sonderlich sinnvoll, das so zu machen, jene zu beseitigen, die gegen einen sind. Er könnte vielleicht zumindest mal versuchen, ein paar Leute noch auf seine Seite zu ziehen, weil je mehr Leute er dann auch an seiner Seite hat, umso leichter würde es ihm ja dann vielleicht auch fallen, jene zu beseitigen, die wirklich gegen ihn und Sauron sind. Also eigentlich jetzt die Bevölkerung auszudünnen und nur ein paar stumpfsinnige Berghirten und Orks übrig zu lassen, das ist wirtschaftlich gesehen auf Dauer nicht unbedingt ganz effektiv. Also ich würde da vielleicht schon noch ein bisschen Propaganda betreiben innerhalb der Reihen der Feinde.
Oder schon, weil ich meine, du musst ja bedenken, er hat ja schon seinen Wurmschwanz vor Ort, ne?
Ja, ja, den hat er ja schon.
Ja, und deswegen, ja, ne, und so. Aber du musst auch noch was anderes bedenken. Was ich ziemlich krass finde, ist, wenn er niemanden dort übrig lässt, hat er nur noch seinen dämlichen Arbeitssklaven.
Das sagte ich doch gerade.
Ja, das ist doch gut für ihn.
Das meinst du, dass
ja, ein paar von denen bringt dann vielleicht noch was bei, dann hat er 10 Leute, die ein bisschen was können, den macht er zu seinen Heerführern oder zu seinen Befehlshabern oder zu seinen Vorarbeitern, wohl eher.
Ja, aber die Orks, die gehen ja jetzt schon am Zahnfleisch. Die gehen ja jetzt schon am Zahnfleisch, weil nicht genug Leute da sind. Dazu haben wir nicht die Mittel. Haben wir am Anfang der Minute gehört. Und dann wollen sie aber jene beseitigen, die gegen einen sind. Die könnte man als Sklaven verwenden.
Oder als Beinholz.
Oder als, ja, zum Beispiel.
Wenn man also, an die Ends denkt.
Ich sehe da nicht sonderlich weise vorausgedacht seitens Saruman.
Ja, ich glaube, der hat sowieso nicht so weit gedacht, der Gute. Obwohl er ja eigentlich so einen Weitblick hat.
Ja, aber er schafft es innerhalb einer Nacht Isengard aufzubauen. Also
ja,
da,
das ist ja schon hart, ja.
Ja. Wir sehen dann aber auch die Dunländer schon vorwärts laufen und hören Saruman noch sagen, in Rohan wird es beginnen. Also zumindest hat er mal eine gewisse Anzahl an Leuten aufgestachelt, um Rohan anzugreifen. Und wir sehen sie dann ja auch über die Ebenen Rohans rennen.
Ja, und ich bin mir nicht sicher, warum er gerade da anfängt, aber wahrscheinlich ist es von ihm aus gesehen am nächsten.
Ja, ist es ja auch. Er ist ja an der Pforte von Rohan, liegt der Isengard. Ja, drum.
Aber warum das da nicht bewacht wird von irgendwelchen anderen Leuten, verstehe ich nicht.
Da kommen wir in einer der nächsten Folgen noch dazu,
Glück, weil das Fass nämlich schon offen ist.
Das Fass ist schon offen, ja. Das hast jetzt du aufgemacht.
Nein, das war schon offen.
Das war schon offen. Ja, aber das erfahren wir dann ein andermal.
Du wusstest doch keiner, dass es offen ist.
Die Minute endet hier zumindest jetzt mal.
Das sagst du.
Da endet mal die Minute des Films. Ja, also weiter geht's dann in der nächsten Folge. Jetzt zunächst mal den Berg, den wir hier zu Beginn der Minute sehen, wo der Fangornwald liegt. Das ist der Gletscherberg Methedras. Das ist übrigens auch Sindarin für letzter Gipfel. Und zwar, weil das der südlichste Gipfel des Nebelgebirges ist. Das
so.
Nebelgebirge kennst du ja, das geht ja, ja von...
Und ich dachte, weil die Ents hingeflohen sind.
Nö, die sind in Fangorn, aber da sind sie ja, da wohnen die ja sowieso. Kommt aber noch. Jetzt hast du wieder ein Fass aufgemacht, ja?
Ja, ja.
Jetzt hast du ein Fass aufgemacht. Der Methedras liegt nördlich von Nan Kurumir, also den Kurunir, dem Zauberertal, über das wir in der letzten Folge ein bisschen gesprochen haben. Und er blickt östlich auf den Fangorn hinab. Also das haben sie eigentlich recht gut illustriert im Film. Und am Fuße des Methedras entspringt dann auch der Fluss Isen, über den wir in einer der nächsten Folgen noch ausführlicher ausführlicher reden werde.
Ach, hat Isengard daher seinen Namen?
Ja.
Nein.
Ja.
Und ich dachte wegen was anderem.
Was denn?
Wegen dem Bart von Saruman.
Mhm. Dann würde es Isenbart heißen, Torben.
Ach so, heißt er gar nicht. Ach so.
Ja, der war jetzt aufgelegt. Ja. Ja, an den Humor muss man sich gewöhnen. Hört man in diversen Rezensionen über unseren Podcast auch immer wieder.
Welchen Humor denn? Ich habe sowas nicht. Ich habe dazu nur was gehört. Eine weise Person sagt immer mal, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Ja. Und weißt du, was ein Eunuch sagt? Ein Eunuch sagt, Humor ist, wenn man es trotzdem macht. Ja. Habe ich auch aus einem Witzbuch aus den 80ern gelesen. Ja. Dunland. Die Dunländer, die wir da sehen, die kommen ja bekanntermaßen ja dann aus Dunland. Und Dunland ist ein Land westlich des Nebelgebirges und südlich des Glanduin. Etwas weiter südöstlich befindet sich die Festung Isengard. Und zur Zeit der Handlung, wo wir uns gerade befinden, da ist es nicht besonders fruchtbar. Also Karafels. Und weder kulturell noch politisch sehr bedeutend. Also es gibt auch nicht sonderlich viel darüber zu recherchieren. Die Bewohner von Dunland sind größtenteils halt Hirten und leben in Hügeln. Also die leben quasi auf kargen Fels. Wahrscheinlich so züchten die ein paar Hochlandhühner. Weißt schon, die mit den Hörnern und den Stirnfransen, die
und,
Hühner.
Und Langhaar. Maultiere.
Ja, ganz genau. Ja, die sind in den Krieg geschickt worden. Die haben wir im Film gesehen.
Jetzt doch mal eine blöde Frage, die ich habe. Wenn die meisten dort Hirten und Bauern sind, sind es dann so viele, dass so viele dort in den Krieg ziehen können unten, die nicht Hirten und Bauern sind?
Es scheinen genug zu sein für Saruman. Zumindest stocken sie den ausgedünnten Ork-Bestand vielleicht ein bisschen auf.
Ich wollte gerade sagen, zum Aufstocken der Orks reichen sie gerade noch so.
Ja, aber das vielleicht um eine vierstellige, fünfstellige Zahl rund zu machen reicht's. Oder fürs Aufrunden reicht's, ja so.
Oder das sind alles Hürden, die da losgeschickt werden.
Vor der Gründung Gondors wurde dieses Land von den Dunländern schon bewohnt. Und zwar um das Jahr 1150 des dritten Zeitalters kamen dann einige Hobbits, ja, damals gab es Hobbits in dieser Gegend, vom Stamm der Starren nach Dunland. Und die wohnten dort sogar eine lange Zeit. Nur im Jahr 1630 zogen sie dann nach Norden weiter ins Auenland. Die Starren, das sind diese Flusshobbits, die im Bockland leben zum Beispiel, die kommen aus dieser Gegend. Da kommt nämlich auch Gollum her. Und zwischen dem Jahr 2770 und 2800 nach der Eroberung des Erebor durch Smaug lebten dort auch Zwerge unter der Führung von Thror in Dunland. Also auch da war durchaus ein bisschen kultureller Austausch vorhanden in dieser Gegend.
Also bei denen merkt man das jetzt nicht mehr, dass die irgendwelche Kulturen hatten.
Bei den Zwergen?
Nein, bei den Dunländern, die wir da gerade gesehen haben.
Ja, ein bisschen was von Zwerg haben die schon noch optisch.
Ein bisschen was von Wahnsinn auch, von Verwahrlosung. Aber von Hobbits?
Nee.
Nicht mal die behaarten Füße haben sie von denen.
Nee, nicht mal der. Dafür haben sie die Haare im Gesicht.
Die schönen Haare im Gesicht von Zwergen, ja.
Du hast die Haare schön.
Das wollte jetzt niemand hören, Manuel, wirklich nicht.
Nein. Jedenfalls das Wort Dun, das in Dunland vorkommt, das stammt aus dem Altenglischen und bedeutet so viel wie Hügel oder Hang. Den Wortstamm, den haben wir übrigens auch im deutschen Wort Düne noch vorhanden. Also Düne und Dun haben den gleichen Wortstamm. Und die Dunländer sind ein letzter Überrest eines Volkes, das von den Gwathurim aus Enedwaith abstammen. Komme ich gleich noch dazu. Und später haben sie die nördlichen Täler des Ered Nimrais bewohnt. Und sprachlich sind sie auch mit dem Volk von Haleth verwandt. Müsst ihr in der ersten Zeitalterfolge, die über 4 Stunden gegangen ist, nachhören. Da sind wir darauf eingegangen.
Oh ja.
Das war eine lange Folge, ja.
Oh ja, die 2 schlimmste Folge, die wir hatten. Die 1st schlimmste Folge ist wirklich der Auenland-Kalender. Ja. Wer jeder, wer den gehört hat und wer es durchgehalten hat, ohne einzuschlafen oder zumindest mal kurz wegzunicken, der hat meine Hochachtung.
Nein, es war nicht die schlimmste Folge, es war die anstrengendste Folge, weil die lang gegangen ist.
Es war für mich die schlimmste Folge. Ich bin bei dieser Folge wirklich eingenickt und ich wollte das nicht mal.
Bei der Auenland-Kalender-Folge. Ja. Ich rede jetzt von der ersten Zeitalter-Folge, diese 4-Stunden-Folge. Die war anstrengend.
Aber die war toll.
Die war hart zu recherchieren, ja. Nun, das Volk, von dem die Dunländer abstimmen, die Gwathurim, ist schwer auszusprechen, Gwathurim, die waren mit den Haladin verwandt und die wurden von den Numenorern so genannt. Das war zweites Zeitalter, Numenor, erinnert euch. Die lebten im zweiten Zeitalter, nämlich in Enedwaith. Das ist dieser Landstrich, der so östlich von Rohan zum Meer hin liegt. Und das war damals dicht besiedelt. Die Numenorer bauten an der Mündung des Flusses Gwathlor den großen Hafen von Londdyr und die begannen dort Enedwaiths Wälder für den Schiffbau abzuholzen. Nur das hat ihnen halt den Hass der sogenannten Gwathurim eingebracht. Die zettelten dann nämlich einen blutigen Guerillakrieg gegen die numenorischen Siedler an und die schafften es eben dann auch Londdyr zumindest einmal niederzubrennen.
Da haben wir es wieder, brennt es nieder.
Ja. Die haben da schon eine Tradition da drin, die Dunländer. Das steckt denen in den Knochen. Die hatten aber auf lange Sicht gegen die immense Militärmacht der Numenorer keine Chance. Das waren so die dunklen Jahre, das war so eine Zeit. Sauron war schon da, Eregion war schon weg, aber die Numenorer haben gerade massiv expandiert. Und aus Rache schlossen sie sich dann später teilweise sogar Saurons Streitkräften an, weil die Numenorer halt eine sehr aggressive Kolonialpolitik zu der Zeit betrieben haben. Also ungefähr das könnte auch der Grund sein, warum die Dunländer so einen Hass auf Rohan haben. Und viele dieser Gwaithurim, die wanderten später ab und besiedelten die Täler im Westen der gondorianischen Provinz Kalenarton, später Rohan. Aber einige blieben in der Gegend um die spätere Handelsstadt Tharbad. Und Tharbad haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist nämlich ganz interessant, das ist eine nördliche Handelsstadt, die eigentlich Bre am nächsten liegt. Da kommt ja lang nichts, wenn man darauf geht. Ja, das ist ja alles unbesiedelt da oben.
Nicht
da
mal mein nix. Gasthaus.
Und Tharbad war bis vor 150 Jahren der gegenwärtigen Handlung oder 100 Jahren sogar noch besiedelt. Nur wurde es dann später überschwemmt. Und seitdem ist Bre als nördliche Enklave die wahrscheinlich abgelegenste Menschensiedlung Mittelerdes, weil da kommt ja auf lange Sicht gar nichts. Und dann kommt irgendwann Rohan daher und Dunland.
Steine und
Wälder.
Ab und zu mal ein paar Wälderchen. Ein bisschen Fluss ist da ab und zu mal.
Wildnis.
Eine völlig zerstörte Straße.
Ja, also später
ist... Krieg mal ein Eichhörnchen.
Später jedenfalls ist nichts mehr über die Aktivitäten bekannt. Einige von ihnen zogen aber wahrscheinlich dann ins Landesinnere von Enedwaith und wurden später halt zu den Dunländern. Aber das ist auch nur eine Vermutung, aber liegt eben nahe. Einige verstreute Waldbewohner in Erin Vorn stammten wahrscheinlich ebenfalls von ihnen ab und die Dunländer bewohnten ursprünglich den westlichen Teil von Kalenarthon. Also das war der Name von Rohan, als es noch eine gondorianische Provinz war. Und zwar um das Gebiet zwischen Adorn und Isen beanspruchten, aber später dann ganz Kalenarthon als ihren Besitz beansprucht haben. Aber nachdem die Provinz von Truchses Cirion an die Eothyrd übergeben worden war, die Rohirrim später, vertrieben die neuen Besitzer, die Dunländer, die sich daraufhin halt in Dunland niederließen. Also, dass da ein gewisser Hass vorhanden ist, ist nachvollziehbar. Das liegt ca. 500 Jahren vom Herrn der Ringe aus in der Vergangenheit. Die Stämme Dunlands haben unterhalten eigentlich freundschaftliche Verbindungen zu den Menschen des westlichen Rohan. Um die Länder des Flusses Adorn. Und dort lebt auch eine Mischbevölkerung, zu deren Fürsten zum Beispiel Freka und sein Sohn Wulf gehörten, die um das Jahr 2758 einen der verheerendsten Aufstände der Dunländer gegen Helm Hammerhand anführten. Da endete dann wahrscheinlich die letzte Freundschaft. Und in diesen Jahren, in denen der Herr der Ringe spielt, verbündeten sich die Dunländer eben mit den Streitkräften des Zauberers Saruman, der sie mit Waffen und Rüstungen versorgte. Das sieht man natürlich auch, dass das sehr freigebig ist, ne? Der gibt ihnen Rüstungen und Waffen, sterile Schwerter, mit denen sie sich anritzen können, Helme.
Ja, Urinbeutel, wie lange Märsche.
Eine Sprache, die man versteht.
Vielleicht ein Zahnersatz, wenn sie überleben.
Also gar nicht. Ja. Hauf in den Tod, ne? Ja. Ja, so ist es leider. Also es ist halt schon ein bisschen fragwürdig. Die Dunländer werden als groß beschrieben, haben eine etwas dunklere Hautfarbe als die Rohirrim und auch dunkleres Haar, sind abergläubisch und leben größtenteils als Hirten im Hochland.
Oh, wenn die abergläubisch sind, was passiert denn dann, wenn eine schwarze Katze denen über den Weg läuft? Rennen die dann davon?
Ich glaube, die stürzen sich den nächsten Abhang hinunter, weil sie...
Und was passiert, wenn denen ein buntes Schwein über den Weg läuft?
Dann werden sie wahrscheinlich denken, oh, da haben wir was zu essen für die Kleinen. Dann die müssten, mögen buntes Essen.
Dann müssten die ja theoretisch eigentlich nur die Zahl 13 auf ihre Hütten malen und schon werden sie verschont.
Wahrscheinlich, ja. Sie haben aber eine vergleichsweise schlechte Bewaffnung, aber sie gelten trotzdem als gefürchtete Krieger. Also die sind wahrscheinlich im Nahkampf doch recht gut ausgebildet. Zumindest stammesintern werden die sicherlich auch schon mal Krieg spielen. Die männlichen Dunländer sind jedenfalls für ihre wilde Bartpracht bekannt und von ihrer Sprache ist nur der Name des Flusses Adorn bekannt, sowie das Wort Forgoil, mit dem sie die Rohirrim benennen und das bedeutet so viel wie Flachsköpfe. Wahrscheinlich wegen ihrer blonden Haare.
Ja, wahrscheinlich, würde ich gerade sagen.
Das macht Sinn, ja. Dunländer werden sie aber auch nur von den Rohirrim genannt, denn dies ist ein Schimpfname, mit dem die Rohirrim oder die Pferdeherren die früheren Bewohner des westlichen Teils von Kale Nardon verhöhnten. Die Dunländer, die stehen den Dunedain, also den Waldläufern des Nordens, misstrauisch gegenüber und hassen ihrerseits die Rohirrim, weil für sie sind sie halt Landräuber. Dunländer kann man im Videospiel Schlacht um Mittelerde 2 übrigens auch bei der Fraktion Isengard rekrutieren. Also das vielleicht noch so nettes
Nebenprodukt.
Nebenprodukt. Und der bei, Fantasie, Herr, ja. Bei Herr der Ringe Online gibt es beim Add-on Isengards Verrat oder heißt das so, Isengards Verrat? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls gibt es dieses Add-on und da reist du durch Dunland und da haben sie sogar die Kultur ein bisschen näher ausgebaut. Also die Dunländer sind jetzt nicht das interessanteste Volk, aber es ist durchaus nicht uninteressant, sich da mal darüber Gedanken zu machen, wer ist dieses Volk und was für eine Kultur hat es. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie so ein bisschen so eine Clanskultur wie die Schotten haben.
Also du musst auch bedenken, die sind recht klug, weil die haben es trotz allem geschafft, einen hervorragenden wilden Bartwuchs zu haben, der seinesgleichen sucht und von ihrer Sprache so gut wie nichts bekannt. Das musst du mal schaffen, sowas.
Mörder! Ja, sie sprechen ja offensichtlich zumindest Westron, weil Saruman haben sie auch geschwört, auf in den Tod. Was ja nicht dafür spricht, dass sie intelligent sind, weil niemand schwört, dass er sich gleich daraufhin umbringt.
Ja.
Für Saruman. Nicht mal für den.
Nein, ich würde mich für den Vogt noch nicht umbringen.
Übrigens, der Dunländer-Häuptling, den wir da in dieser Minute sehen, wird vom Schauspieler Timothy Lee gespielt. Und der Rollenname lautet auch Frecker. Also der hat tatsächlich den Rollennamen. Wir sehen ihn aber nur in der Extended Edition. Das heißt, der kommt ja diese Dunländer-Passage, die wir da sehen, die kommt ja in der Kinofassung gar nicht vor. Das ist eine Extended-Szene. Und da kommt eben Frecker vor. Ja. Jetzt wissen wir, wie er heißt.
Ja, so heißt, also so hieß er. Der ist wahrscheinlich gestorben.
Aber es finden sich nicht viele Einträge über Timothy Lee, über die ich da reden könnte. Ja, aber er hat auch bei Xena mitgespielt.
Sehr schön,
ja.
Auch Pergudas?
Nee, nur bei Xena habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn nur bei Xena gesehen. Aber wahrscheinlich Wahrscheinlich war er nicht talentiert genug für Herkules.
Ja.
Und wahrscheinlich traute sich Kevin Sorbo nicht, mit ihm zu spielen, weil neben ihm sieht Kevin Sorbo...
Aus dem Kleinkind?
Ja, also da Frecker...
Bei dem Bart, ja.
Ja.
Und bei dem Schnitt in die Hand? Ja.
Au. Was aber sehr spannend vielleicht noch zu erwähnen ist, die Statisten für die Dunländer in dieser Szene sind alles Biker aus den allen Teilen Neuseelands. Die wurden da tatsächlich, haben sie bei den Bikerclubs rumgefragt und da haben sie, wahrscheinlich weil sie sich da ziemlich viel Make-up sparen, haben sie halt einfach Biker genommen mit langer Haartolle und langem Bart.
Also du meinst, sie mussten durch den Dreck erstmal dahin fahren in ihren Klamotten, die sie vorher bekommen haben. Und wenn sie dann da angekommen sind, sahen sie schon gut aus und brauchen kein Make-up und nichts mehr.
Ich glaube, die haben da dann so ein Biker-Treffen abgehalten, ganz einfach. Also ich glaube, die hatten schon Bock drauf, da mal beim Herrn der Ringe mitzuspielen. Ja, Freibier. Das hat ihnen damals schon gefallen.
Auf jeden Fall Freibier, ja. Und Schnaps.
Ja.
Sonst kann ich mir das nicht erklären.
Damit wären wir durch mit der Minute. Da haben wir eigentlich alles Notwendige dazu gesagt.
Juhu, hervorragend.
Tom, hast du Wissen, dass die Welt versaut für uns
ich
vorbereitet?
Ich habe leider Wissen, dass die Welt versaut für uns vorbereitet.
Er hat Wissen, dass die Welt versaut vorbereitet. Hört ihr es, liebe Leute? Er sucht es gerade raus.
Nein, ich habe es schon.
Ah, sehr schön. Er liest gerade, er schaut gerade, also...
Nein, ich lese nicht, ich weiß das schon.
Ah, du weißt es schon, sehr gut.
Ja, es geht nämlich heute um Frösche.
Wieder mal, wir haben doch erst unlängst über Frösche geredet und wir reden schon wieder über Frösche.
Was hatten wir über die Frösche geredet? Wir hatten doch das mit dem Kotzen gehabt und dem...
Das freut mich, ja.
Nein, heute reden wir über weibliche Grasfrösche. Denn weibliche Grasfrösche stellen sich tatsächlich tot oder imitieren Männchen, um Paarungen abzuwenden, wenn sie keinen Bock haben.
Das machen aber weibliche Männchen, Menschen auch. Ja? Nur bei
die
Menschen,
sagen Kopfschmerzen.
Die stellen sich nicht tot, die täuschen Migräne vor.
Ja.
Und wenn sie dann irgendwann überhaupt keine Lust mehr haben, haben sie Haare auf den Zähnen.
Ja, oder sie hängen einfach ein Plakat von Angela Merkel in ihr Zimmer und dann so soll es
vorbei. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir da jetzt nicht sexistisch werden.
Nein.
Nee.
Nein, wieso, was? Nein,
nee. Komm nicht mit, egal. aber da könnte man sich eigentlich von den Grasfröschen durchaus noch was abgucken.
Ich glaube, ich gehe lieber. Das war's für mich. Und tschüss.
Wir sind noch nicht fertig, Tom.
Was? Auch das
noch? Wir sind noch nicht fertig, Torben.
Nein, muss ich jetzt noch singen?
Wir gehen erst, wenn die fette Lady singt, ja, also... Liebe Leute, ich habe, ich muss da jetzt selber gerade noch raussuchen. Denn zum Beispiel Niklas K. schreibt auf Audible, ich habe da jetzt lang nicht reingeschaut, Schande über mich, da sind nämlich in der Zwischenzeit auch Rezensionen drinnen. Audible ist ja diese Hörbuch-App und da sind wir als Podcast auch zu hören. Und da steht, Podcast ist super gemacht. Ich habe letztes Jahr bereits angefangen und während ich unser Haus gedämmt habe, über 100 Folgen am Stück gehört. Ich hoffe, ich hoffe, das Haus steht mittlerweile noch.
Und du bist nicht in Ohnmacht gefallen oder sowas und dir geht's gut.
Seitdem bin ich eigentlich immer auf dem aktuellen Stand. Ich kenne natürlich die Filme und Bücher, auch das Silmarillion. Trotzdem gibt es viel Hintergrundwissen, das ich nicht wusste. Gerade das finde ich extrem interessant, sowohl zum Film als auch andere schriftliche Werke, die ich nicht kenne. Gruß von Niklas. Danke, Niklas.
Und Grüße zurück.
Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja eh bei uns im Podcast. Wir haben ja einen Niklas. Ich weiß jetzt nicht, ob das derselbe Niklas ist. Aber ich hoffe, dein Haus steht noch einigermaßen und ich hoffe, du hörst uns nach wie vor. Ja, und ihr könnt natürlich auch uns Rezensionen geben. Ein paar Sterne als Bewertung könnt ihr uns auch da lassen. Das geht auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, Amazon, glaube ich, Amazon Music geht auch. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Oder über den Feed, über den ihr hört, ja. Ich weiß, da gibt es dann teilweise Rezensionen, die ich vielleicht gar nicht lese, weil ich diese Apps gar nicht nutze. Deswegen sage ich schon mal Entschuldigung, aber auch da könnt ihr uns zumindest bewerten. Das hilft uns dann doch sehr. Ja, natürlich geht das auch bei den Q&A bei Spotify und Co. Aber natürlich auch bei Apple Podcasts. Und wenn ihr mit uns schreiben oder sogar plaudern wollt, ich könnte demnächst mal Musik auflegen dort, dann besucht unseren Discord-Server. Ihr findet den Link zu unserem Discord-Server immer bei der aktuellsten Folge. Das ist der aktuellste Link. Denn sollte der abgelaufen sein, weil ihr die Folge vielleicht vor 3 Monaten oder was gehört habt oder 3 Monate nachdem die veröffentlicht wurde gehört habt und das was ihr jetzt hört, 3 Monate in der Vergangenheit liegen sollte, so, dann klickt euch die aktuelle Folge. Da findet ihr auch dann den aktuellen Link.
Ja, ist nicht immer nur etwa 3 Monate gültig.
Ich glaube sogar weniger. Ich glaube sogar weniger.
Aber ich weiß es nicht. Immer wenn ich eine Einladung kriege, dann klicke ich immer sofort drauf, weil ich Angst habe, dass es schon abgelaufen ist, wenn ich draufklicke und das dann später tue.
Ja, also ich habe die App drauf. Also mir
braucht den nicht. Stress. Stress ist das.
Jo, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir hören uns am Montag wieder. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich höre, hoffe, höre und tschüss.